lesen von der Verleugnung des Petrus, Johannes 18, Vers 1 bis 27. Johannes 18, Vers 1 bis 27, es fängt an mit der Gefangennahme von Jesus. Als Jesus das geredet hatte, ging er hinaus mit seinen Jüngern über den Bach Kidron. Da war ein Garten, in den gingen Jesus und seine Jünger. Judas aber, der ihn verriet, kannte den Ort auch, denn Jesus versammelte sich oft dort mit seinen Jüngern. Als nun Judas die Schar der Soldaten mit sich genommen hatte und Knechte von den hohen Priestern und Pharisäern, kommt er dahin mit Fackeln, Lampen und mit Waffen. Da nun Jesus alles wusste, was ihm begegnen sollte, ging er hinaus und sprach zu ihnen: Wen sucht ihr? War ganz wichtig. Nachdem Jesus im Gebet vom Vater die Bestärkung erhalten hatte, er muss diesen Kelch trinken, hat Jesus keine Angst, kein Zittern, kein Zagen. Er geht in der Kraft des Herrn diesen Weg. Für uns eine ganz große Ermutigung, wenn wir das Ja Gottes über schwierigen Wegen haben, auch über Leidenswege, gehen wir fröhlich diesen Weg. Dann, wenn Jesus alles wusste, was ihm begegnen sollte, ging er hinaus und sprach zu ihnen: Wen sucht ihr? Sie sprachen zu ihm: Jesus von Nazareth. Er spricht zu ihnen: Ich bin's. Judas aber, der ihn verriet, stand auch bei ihnen. Als nun Jesus zu ihnen sagte: Ich bin's, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Da fragte Jesus sie abermals: Wen sucht ihr? Sie aber sprachen: Jesus von Nazareth. Jesus antwortete: Ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Sucht ihr mich, so lasst diese gehen. Damit sollte das Wort erfüllt werden, das Jesus gesagt hatte: Ich habe keinen von denen verloren, die du mir gegeben hast. Aus dem hohepriesterlichen Gebet ist das. Simon Petrus aber hatte ein Schwert und zog es und schlug nach dem Knecht des Hohepriesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab, und der Knecht hieß Malchus. Da sprach Jesus zu Petrus: Steck dein Schwert in die Scheide. Soll ich den Kelch nicht trinken, den mir mein Vater gegeben hat? Die Schar aber und ihr Anführer und die Knechte der Juden nahmen Jesus und banden ihn und führten ihn zuerst zu Hannas, der war der Schwiegervater des Kaiphas, der in jenem Jahr Hohepriester war. Das ist interessant, die Theologen sagen ja immer, das seien Widersprüche, es gäbe nur einen Hohepriester, ein dummes Zeug. Das sehen wir ja, das waren die verwandtschaftlichen Beziehungen, und das war immer der Althohepriester, wie bei uns noch, der doch einen Einfluss hat in der Politik. Deshalb sind es die verschiedenen Familienmitglieder. Man hat dann in den kniffligen Situationen auch den Rat des Althohepriesters, wenn es heißt die Hohepriester. Es ist ganz einfach in der Bibel, das so zu verstehen, wie es da steht. Kaiphas aber war es, der den Juden geraten hatte: Es wäre gut, ein Mensch stürbe für das ganze Volk. Simon Petrus aber folgte Jesus nach und ein anderer Jünger. Dieser Jünger war dem Hohepriester bekannt und ging mit Jesus hinein in den Palast des Hohepriesters. Petrus aber stand draußen vor der Tür. Da kam der andere Jünger, der dem Hohepriester bekannt war, heraus und redete mit der Türhüterin und führte Petrus hinein. Da sprach die Magd, die Türhüterin, zu Petrus: Bist du nicht auch einer von den Jüngern dieses Menschen? Er sprach: Ich bin's nicht. Es standen aber die Knechte und Diener und hatten ein Kohlenfeuer gemacht, denn es war kalt und sie wärmten sich. Aber auch Petrus stand bei ihnen und wärmte sich. Der hohe Priester befragte nun Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Jesus antwortete ihm: Ich habe frei und offen vor aller Welt geredet. Ich habe alle Zeit gelehrt in der Synagoge und im Tempel, wo alle Juden zusammenkommen, und habe nichts im Verborgenen geredet. Was fragst du mich? Frage die, die gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, sie wissen, was ich gesagt habe. Als er so redete, schlug einer von den Knechten, die dabei standen, Jesus ins Gesicht und sprach: Sollst du dem Hohepriester so antworten? Jesus antwortete: Habe ich übel geredet, so beweise es, dass es böse ist. Habe ich aber recht geredet, was schlägst du mich? Und Hannas sandte ihn gebunden zu dem Hohepriester Kaiphas. Simon Petrus aber stand da und wärmte sich, da sprachen sie zu ihm, bist du nicht einer seiner Jünger? Er leugnete und sprach, ich bin's nicht. Spricht einer von den Knechten des Hohepriesters, ein Verwandter dessen, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte, sah ich dich nicht im Garten bei ihm? Da leugnete Petrus abermals und alsbald krähte der Hahn. Für uns ganz wichtig, wie Jesus den Weg geht, der Vater ihm bestimmt hatte, den Kelch zu trinken, die Last der Sünde der Welt auf sich zu nehmen. Das ist für uns ein ganzes Leben lang überhaupt nichts zu begreifen. Diese schreckliche Not, auch die Enttäuschung der Jesus-Jünger und auch die ganzen bösen Sachen, die Missetaten und alles, was grassiert ist, alles auf sich zu nehmen und zu ertragen und das Lamm Gottes zu sein, das die Sünde der Welt wegträgt, das ist furchtbar, dass man in diese Tiefe hinuntersteigt. Und was ganz wichtig ist, Jesus hat deine tiefe Not getragen. Und wenn dir es in den schweren Stunden hochkommt, was ist in meinem Leben alles an Abscheulichem drin, darfst du wissen, Jesus weiß es. Und er hat für mich gelitten. Es floss für mich das teure Blut, das glaub und fasse ich. Und es ist nötig gewesen, was schon im alten Bund durch die Opfer angedeutet war. Nur durch das Opfer des vollkommenen Gottessohnes Jesus kann die Last der Sünde gebüßt und getragen werden. Das herrliche Evangelium, das wir haben. Jesus geht seinen Weg, aber die Jünger, das ist ganz wichtig, dass wir merken, Jesus hat große Not mit seinen treuesten Leuten, weil sie in der entscheidenden Stunde versagen. Das war nachher bei der Kreuzigung, da verflüchtigen sie sich alle. Dabei hat Jesus von uns nur das eine eigentlich vor, dass wir bei ihm bleiben sollen. Er ist der, der uns erhält. Wissen Sie, dass bis heute das größte Missverständnis ist, dass die Christen meinen, sie müssen die Sache von Jesus retten. Und dabei machen sie alles kaputt. Das ist bis in unseren Tagen ein ganz schrecklicher Irrglaube, dass Christen meinen, wir machen die Sache für Jesus. War ja vor einigen Jahren das große Motto, wir machen diese großen Megagemeinden und da war Gemeindewachstum. Dabei war Schwindsucht überall, das kennen Sie aus Ihren Heimaten, Schwindsucht. Wenn wir was machen, jetzt ist ganz toll, wir machen nochmal ganz große Modernisierung und neue Formen. Ist doch gar nicht wichtig. Wichtig ist, dass Jesus etwas in unseren Tagen macht. Er ist der Herr, der Wirkende. Er will seine Gemeinde bauen. Ich will bauen meine Gemeinde und dann macht er es. Und er sucht Leute, die sich von ihm gebrauchen lassen. Und da ist ganz dumm, dass wir diese ganzen Experimente haben und jetzt ist durch die Corona-Krise noch viel mehr in den Gemeinden zerstört. Aber es gilt nach wie vor, dass der Herr seine Gemeinde baut. Ich bin immer wieder bewegt, wie er in diesen letzten 40 Jahren Jesus eine ganz große Gemeinde gesammelt hat in allen Ecken der Welt. War ja früher nur in so verschlossenen Ländern wie Nepal, wo es bis 1950 keinen einzigen gläubigen Christen gab in Nepal. Und heute sind es weit über 1 Million. In einer ganz schlimmen Verfolgungswelle, wo viele im Gefängnis waren. Und die Botschaft des Evangeliums hat sich ausgebreitet. Die Geschichte Nepal ist von Bhutan, ein Land, in dem nie das Evangelium verkündigt werden konnte. Da war ein Missionar aus Esslingen, Riedel, Mediziner, der war mit der aussätzigen Mission in Nepal, der hat immer gespottet und hat gesagt, der Bruder Schiffbuch behauptet, immer in Nepal gäbe es Christen, ich bin doch seit 30 Jahren in Nepal, es gibt keine Christen. Und wir wussten von den Indern, die im Untergrund nach Nepal eingewandert sind, die einheimischen Christen können das ja ohne Aufwand. Und vor vielen Jahren haben wir von Hilfe für Brüder in Bhutan schon das Büro für die Studentenmission bauen dürfen. Wissen Sie, so baut Jesus seine Gemeinde. Da braucht er nicht mal unsere großen Missionsgaben dafür. In China war es ja noch viel toller. Unter Mao ist die größte Erweckung ausgebrochen. Gerade in der schlimmsten Christenverfolgung, als alle Kirchen geschlossen waren, 22.000 Kirchen, als alle Missionare das Land verlassen haben, ist der Aufbruch geschehen. Sie können es im Internet verfolgen. Wenn Sie diese Serie ansehen, können Sie auch das Video sich besorgen. Das Kreuz Christen in China, die zweite Folge. Im Internet kann man sie im Stream angucken, wo die erzählen auf dem Höhepunkt der Mauerverfolgung, als sie die letzten Priester und Prediger des Evangeliums zertrampelt haben, die Studenten, die in die roten Garten übers Land gezogen sind, sind auf einmal die überzeugtesten Kommunisten Jesus begegnet. Und da ist eine Erwägung ausgebrochen. Da sagen wir ja etwa, dass es 130 Millionen bekehrter Jesusleute gibt. Und dass wir was mitgemacht haben. Das waren die Radiosendungen von Far East Broadcast, die jeden Tag 90 Stunden Evangeliumsendungen gesendet haben. Aber es war nicht der Mensch, der was gemacht hat, sondern Gott, der das macht. Er, Kasachstan, Kirgisistan, wo heute große Christenverfolgung sind, bis zum Jahr 1990 wurde noch nie das Evangelium dort verkündet. Es gab nur eine russische Kirche, orthodox, aber nie wurde das Evangelium denn verkündet. Und ich habe immer die Russlanddeutschen gefragt, was macht ihr für die Kasachen und die Kirgisen? Haben die gesagt, ich würde sie nie als Tremper im Auto mitnehmen, die stinken so nach Knoblauch. Das hat die Mission für 1990 waren es zwei Deutsche, die nicht ausgesiedelt sind, Franz Thiessen in Kasachstan und ein Mann in Bischkek in Kirgisien. Und hunderte von Gemeinden sind entstanden, war ganz wunderbar. Wir haben, weil ich im Osten immer einen Sprecher für die Sendungen des Evangeliumsrundfunks in Kasachisch gesucht haben, erst da oben in Minden-Ravensberg einen gefunden, der in der Jurte aufgewachsen war, ein Waisenkind, der das richtig sprechen konnte. Und heute sind es hunderte von gläubigen Predigern. Eine ganz große Erweckung in Kasachstan, Kirgisistan und eine große Christenverfolgung. Natürlich. Das waren ja alles Muslime. Und der Herr tut das, er baut seine Gemeinde, sollen sie immer wissen. Und auch in der Mission soll man nie so tun, als ob Gott auf unsere Gaben angewiesen sei. Wir dürfen immer so sagen, wir dürfen mithelfen in der großen Ernte Gottes. Das ist ein Vorrecht, aber Gott ist nie von uns abhängig, als ob das nötig wäre. Und das war der große Irrtum des Petrus. Es war ja gut gemeint, lieb natürlich immer, ich meine doch nur das Beste. Gut gemeint ist nicht gut, wissen Sie. Gut gemeint ist nicht gut. Und deshalb war es falsch, dass er meint, er müsse die Sache von Jesus retten. Das fing damit an, dass er das Schwert zog. Es sind immer die falschen Mittel, die wir gebrauchen. So baut man keine Gemeinde und so schützt man auch nicht die Sache von Jesus. Sie können das in unsere Zeit heute so übertragen, dass Sie wissen, das braucht Jesus nicht. Jesus braucht nicht die Fürsprache der Mächtigen, der Regierung. Und das kann sein, wo die Menschen sperren. Das hat mal Zinzendorf gesagt, die Sache ist einmal ausgemacht. Wo die Menschen sperren, da öffnet Jesus, dass es kracht, wohl uns des feinen Herrn. So ist Jesus wunderbar, wie er es macht mit seinen Leuten. Er baut seine Gemeinde und die falschen Mittel, das schrecklich. Jesus kann nur heilen, denn er will nicht mit falschen Mitteln verteidigt sein. Und darum ist so wichtig, dass wir das Evangelium predigen. Das hat Jesus gesagt, auch in der Abschiedsrede, Matthäus 24, wo es vom Großen von der Verfolgung die Rede ist und wie alles in dieser Welt zerbricht und die Kriege sind, das Evangelium wird gepredigt. Und das ist das Allerwichtigste in unseren Tagen. Und wir meinen immer, das sei umsonst. Und was kommt denn dabei heraus? Es kommt ganz arg viel heraus. Und das ist nicht vergeblich. Bleib dabei und predige das Evangelium. Und ich predige, sag es weiter, sag es, erzähl das. Und das ist auch ganz hoffnungsvoll für unsere Enkel und was wir sonst an schwierigen Familienmitgliedern haben. Die Gebete können nicht umsonst sein. Jesus geht entgegen. Und das Wichtige ist, dass Jesus auch nicht Widerstand leistet. Im ersten Petrusbrief steht ja das ganz Wichtige im Kapitel 2, dass Jesus nicht widerschallt, da er gescholten wurde. Für uns ganz wichtig, wir brauchen nicht unsere Ehre verteidigen, auch nicht, wenn Lügen gegen uns aufgebracht werden. Es sind immer Lügen, die gegen die Jesus-Nachfolger in dieser Welt gesagt werden. Böse Gerüchte, schon der Paulus redet von den bösen Gerüchten. Ganz schlimm ist es, wenn es von den falschen Brüdern kommt. Auch das gibt es in den Gemeinden. Und dass wir nicht erschrecken, sondern er stellte es dem anheim, der da Recht richtet. Und das ist wichtig, streiten Sie nie um Ihre Ehre, sondern wissen Sie, Jesus ist der, der mich rechtfertigt. Und wir werden gar nicht fertig, wenn wir unseren Ruf verteidigen wollten. Es ist ganz erschütternd, was auch in diesen Tagen an bösen Gerüchten umgeht. Ich habe so gebeten, die Redakteure nicht, dass über Klaus Vollmer, was ihm nachgesagt ist, absolute Lüge und Verfolgung und was wir sonst immer an bösen Dingen hören. Glauben Sie noch nicht dem bösen Leumund, sondern Sie wissen es doch, wie das eine Sache ist, die in dieser Welt üblich ist. Jesus lässt das geschehen, er ist uns hier ein klarer Wegweiser, nicht für die eigene Ehre streiten. Und er geht diesen Weg in die Passion und nun wählt Petrus einen Weg. Er will Jesus raushauen. Es war doch nicht ein Weg, der ihm von Gott bestimmt war. Warum geht Petrus einen Weg, der nicht von Gott gewollt war? Der große Prediger Lüthi in Zürich, der schreibt in seiner Auslegung: Bis heute ist das bei allen Christen die Gefahr, sie müssen etwas tun, was Jesus nicht von ihnen befohlen hat. Ich bin immer traurig, dass heute ganz viele Gruppen meinen, sie müssen die Transformation betreiben oder wir müssen die Millenniumsziele der UNO verwirklichen, sondern der Allianz, der irrsinnige Weg, den sie machen. Wir können es doch gar nicht. Du kannst ja nicht mal dein eigenes Herz besiegen. Was meinst du denn immer, wie du die Armut der Welt abschaffen wolltest? Das geht doch in unserer Welt. Die Arme habt ihr alle Zeit bei euch. Diese Welt ist eine gefallene Welt. Jesus hat uns auch nie das Programm gegeben. Es ist ja heute auch wieder ein großes Europa-Programm und was alles sein soll und wie wir uns in dieser Welt beteiligen sollen und was überall drin ist. Jesus macht da nicht mit und das ist nicht so, er will die Welt erlösen, er will der Weltretter sein. Das ist die wichtigste Aufgabe, die wir verkünden müssen. Und der Petrus setzt nun auf seine guten Beziehungen. Das ist interessant, der Johannes, der benutzt es, der hat irgendwelche Beziehungen gehabt, er hat es geschafft, in den Hof des Hohepriesters hineinzukommen. Und er sagt, komm, ich bring dich mit. Und wissen Sie, das scheitert, schon das scheitert kläglich. Wenn unsere Tricks kommen, heute, ich bin immer so traurig, wenn viele das Evangelium verkünden nach der Melodie, wie man es bei uns in den Kinderspielen gemacht hat, wir schleichen uns an. Das geht immer schief. Wilhelm Busch hat es ja so schön erzählt, wie er da im Lazarett lag und der Pastor kam und hat gesagt, wie ein Flugzeug, das zur Landung ansetzen will. Und wir haben das genau gemerkt als freche Kerle und haben den auflaufen lassen. Dann musste er wieder durchstarten, weil er nicht landen konnte. Ich muss mal meinen, ich möchte irgendwo ein frommes Wort anbringen. Das geht immer schief. Wenn Sie was machen, sagen Sie einfach, ich will Ihnen noch was sagen am Krankenbett. Es ist mir heute wichtig, das Bibelwort befiehlt dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Dürfen Sie das direkt sagen, aber nicht anschleichen. Anschleichen misslingt immer. Auch beim Gespräch zu warten auf die Wendung, die Ungläubigen wissen ganz genau, was wir wollen und dann lassen sie uns immer aufs Riff auflaufen. Bei meinem Rambach habe ich natürlich in seiner Auslegung, der hat 8 Predigten drin in seinem Buch, das ich mir mal für 150 D-Mark gekauft habe beim Antiquariat, hat er gesagt, was wir lernen müssen, die Nichtchristen merken sofort, wenn ein Christ kommt. Und die Magd hat einen Riecher wie alle Nichtchristen, dass da einer kommt. Und wenn du dich verstecken willst, geht's ganz schief. Sag's offen, ich gehöre auch zu Jesus. Wenn wir meinen, wir können das verschweigen, ich kenne ganz viele, erlebt das mal auf einer Schiffsreise in der Ostsee, hat eine Frau zu mir gesagt, ich bin so froh, Gott hat mir die Gabe gegeben, dass ich durch, weil ich so schön aussehe, dass ich so gut bei den Menschen ankomme, ich kann ein gutes Zeugnis geben. Ich glaube, dass sie sich überschätzt hat zu Johann Christoph Blumhardt, der dann Mödlingen war. Wie in Bad Bolva kam eine Frau aus Stuttgart zur Seelsorge und hat ihn gefragt, ist es eigentlich eine Sünde, dass ich so schön bin? Dann hat er gesagt, nein, keine Sünde, sondern eine Täuschung. Also das ist eine gute Seelsorge, wenn man das einem Menschen sagt. Und deshalb, man kann sie nicht anschleichen. Das ist toll, wie das alles scheitert. Und wie er meint, die große Sache für Jesus, die kommt noch. Das Größte, was du sagen kannst, ich gehöre zu Jesus. Und da weißt du, dass ich das sagen muss und sagen kann. Wir wollen das gar nicht protzig sagen, sondern wir sagen, ich kann ohne Jesus nicht. Ich bin ohne ihn eine Null. Er ist in meinem Leben die Kraft. Du bist die Kraft, die mir oft fehlt. Gibt es ein neues Lied. Das ist wunderbar, dass wir das wieder lernen, in einer schlichten Weise zu sagen, ohne dich, wo käme meine Kraft mir her? Das ist ganz wichtig, das Zeugnis, und das schulden wir gerade vor den Nichtchristen. erschütternd, dass der Petrus zweimal eingebrochen ist und die ganze Sache kann man nur überschreiben, in der eigenen Kraft gescheitert. Das ist das Problem, in der eigenen Kraft gescheitert, wenn man meint, ich schaffe das selbst. Jesus kann starke Leute zerbrechen. Und das ist etwas, was wir oft erleben auf der Siegestraße der Begeisterung, wenn wir Großes erleben und dann wollen wir prahlen und sagen, toll, da sind ein paar Leute zum Glauben gekommen, dann lässt uns Jesus ganz schnell auf den Felsen auflaufen, weil das ja nicht verträgt, das Prahlen. Und das Prahlen ist in diesen Zeiten ganz arg schlimm. Das ist die Negativseite der wichtigen Zeitschrift. Ja, das habe ich immer unterstützt. Aber ganz schlimm ist, wenn man es benutzt zum Prahlen. Mit den Zahlen und mit den Erfolgen, die man hat. Dann merkt man, wie nach kurzer Zeit das alles zerbricht. Das geht nicht gut, das hat keinen Sinn, weil Jesus das nicht brauchen kann. In eigener Kraft, und wir haben die Kraft nicht. Und deshalb ist das so schlimm, wie er der Petrus auch in dieser Sache scheitert. Wir haben heute den Losungswort, das so schön gehabt. Jesus hat uns errettet aus dem Machtbereich der Finsternis. Und das ist sein Wunder allein gewesen. Und eine Schlüsselstelle ist für mich immer wieder dieses Kapitel in Römer 7. Gerade im Römerbrief, wo der Paulus sagt, ich will, aber ich kann nicht. Da gibt es ja viele Leute, die sagen, das war vor der Bekehrung. Nein, das war auch nach der Bekehrung so. Und meine Oma, die Mutter Busch, hat ja so schön gesagt, ich kann ohne Jesus keinen Pfannkuchen backen. Sie wissen, es geht alles schief, auch die kleinsten Dinge, die man tut, auch im Haushalt, wo man etwas Liebes will und wo alles in der Gemeinde daneben gibt, dass wir wissen, ohne Jesus nichts. Kann nichts anfangen, es gelingt nichts. Wir können auch für Jesus keinen Dienst tun. Wenn oft Leute fragen, wie soll ich das machen beim Besuch, sag, bleib doch ein Betender, so wenn du die Treppe im Krankenhaus hochlaufst. Ich weiß auch nicht, was ich sage. Herr, gib mir die richtigen Worte. Wir sind es doch nicht, die das fertig haben. Wir können es auch nicht lernen. Sondern Herr Jesus muss uns erfüllen mit seinem Geist. Und deshalb ist der Petrus schrecklich aufgelaufen. Und am Ende weinte er bitterlich. Er heult wie ein Schlosshund. Und das ist schlimm, weil er es entdeckt hat und das ist eigentlich das ganze Evangelium, dass Jesus seine Leute auflaufen lässt. Seien sie dankbar, wenn in ihrem Leben auch Tränen kommen an Verzweiflung über sie, nicht bloß über andere Menschen, sondern wenn man auch über sich traurig sein kann, dass ich so versagt habe in wichtigen Stillen. Und Sie wissen ja, wie das nachher ausging bei dem Petrus. Als Jesus ihn wieder traf am See Tiberias, Johannes 21, da hätte ich zum Petrus gesagt, Bürschchen, noch einmal so eine Tortur, dann fliegst du raus. So machen wir es ja. Und so geht es nicht in der Nachfolge. Was hat Jesus ihm gesagt? Hast du mich lieb? Und da müssen Sie wissen, der Schlüssel unseres Glaubens ist die Liebe zu Jesus. Das ist die Krone des Glaubens. Herr, ich kann doch ohne dich nichts. Du weißt meinen jämmerlichen Zustand. Und wie arm ich bin, aber du bist alles. Du bist der Heiland und Retter, du hast mich gesucht und du hast mich lieb. Und das soll in unserem Leben so sein, dass die Liebe zu Jesus, die er ja zu uns begonnen hat, warum hat er uns erwählt? Weil er unsere ganze Misere kennt. Weil er unseren schiefen Charakter kennt, hat er uns geliebt. Und die Liebe von Jesus, nicht, dass wir ihn geliebt haben, sondern er hat uns geliebt. Und damit hat es begonnen. Und die Liebe zu Jesus ist das Bindeglied und die Krone des Glaubens. Ach, ich muss da immer an diese Richterin Deborah denken. Die war keine Quotenfrau, sondern sie war eine Richterin, weil sie eine Persönlichkeit war. Die hat was bedeutet, sogar die Männer sind gekommen, sogar den Krieg, der damals der Befreiungskrieg der Führer, sie hat zu ihm gesagt, du musst das jetzt packen. Das war eine couragierte Frau, aber die hat ein schönes Wort gesagt, im Richterbuch, die ihn aber lieb haben, müssen sein, wie die Sonne aufgeht in ihrer Pracht. Das ist das Geheimnis unseres Lebens, dass die Jesusliebe das Größte ist. Sie müssen wissen, dass die Theologen etwas haben gegen die Jesusliebe. Die reden dauernd von der Feindesliebe und wissen nicht, dass man das nur kann, wenn man die Jesusliebe so erlebt hat, dass unser ganzes Herz erfüllt ist. Dass man wie betrunken ist von der Jesusliebe, dass die Liebe Gottes wie mit Eimern in unser Herz ausgeschüttet wird. Und nur dann kann ich auch die schwierigen Menschen in meiner Umgebung ertragen. Hast du mich lieb, hat Jesus den Petrus gesagt. Dreimal hat er gefragt, wie es bei der Verleugnung war. Und dann dreimal, dann weide meine Schafe. Und das ist das Wichtige, auch in unseren Gemeinden. Wir haben ja ganz viele Despoten und ganz viele Tyrannen, die die Gemeinde leiten. Wissen Sie das? Und das ist nicht bloß auf die Theologen beschränkt. Bei den Theologen heißt es immer, alles hört auf mein Kommando. Ich darf das sagen, weil ich zu der Kaste gehöre. Aber wenn man diese Gefahr kennt, kann man sie auch umgehen. Und das ist eine Not, auch in Gemeinschaften und in Freikirchen, in Hauskreisen. Alles hört auf mein Kommando. Und dass man meint, man kann angeben, man kann die Schafe nur weiden durch eine Jesusliebe, indem man sie zur Weide führt. Anders kann man nicht leiden. Da wissen Sie, dass alles andere auch misslingt. Und es ist die Sache, ich weiß noch, wie ich aus der Gemeinde gegangen bin, hat einer unserer Problemgestalten, der Mitarbeiter, hat zu mir gesagt, wir hatten in Hofwacker nie eine Leadership, das ist ja heute das neue Wort, eine Leiterschaft, Gott sei Lob und Dank. Aber wir haben viele Leute, die von Jesus geleitet und geführt waren. Und das wollen wir gar nicht, diese amerikanische Leadership. Das ja immer heißt, die haben alles in ihrem Kommando und die Prediger, die sagen, ich bin der Beste und der Größte und wir haben ein neues Konzept und das wird auf der Konferenz erarbeitet. Sondern Jesus soll der gute Hirte sein, zu dem wir die Leute führen. Und darum ist es wichtig, dass wir fröhlich unseren Weg gehen unter der Führung von Jesus. Es ist eigentlich erschütternd, wie viele Leute eingebrochen sind von den großen Gottesmännern. Simson. Ich beneide ihn immer, der hat so viel Kraft gehabt. Der hat das Klavier allein ins Nebenzimmer getragen. Der Simson war schon ein Kerl. Und wenn er eine Frau gesehen hat, sind alle Sicherungen durchgebrannt. Wir sind alle schwache Leute. Der David. Die Bathseba hätte ja auch einen Vorhang vorziehen können, wenn sie duscht, liebe Frauen. Aber die Bibel sagt, er ist trotzdem schuld. Und das ist schwer. Und ich sage immer, viele Hörer bei meiner Predigt haben mir gesagt, bei uns Frauen ist es ja gar nicht besser, dass wir schwach sind. Und das ist so wichtig, wenn wir das merken, ohne Jesus bin ich ganz grundgefährdet. Wollen habe ich, aber vollbringen schaffe ich nicht. Wo soll ich hingehen? Herr, wer wird, wie kann ich mit meinem sündigen Leibe stehen? Ich danke Gott durch Jesus, der mein Herr ist, der seinen Geist in uns gibt. Und der Petrus wurde eine große Stütze und das ist wichtig. In Offenbarung 7 heißt es, bei der Schar vor dem Thron Gottes, sie sind gekommen aus der großen Trübsal und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Was wollen wir verkünden? Und das wollen wir immer predigen. Es soll keiner denken, wir wären besser als andere. War so schön in Heimsheim, wo ich angefangen habe mit dem Schwarzen Kreuz, habe ich immer gesagt, ich bin nicht besser als ihr. Ich habe nur etwas anderes erlebt. Ich habe Jesus erlebt in meinem Leben, der mich gelebt hat. Das ist das Zeugnis, was wir weitergeben. Und dass wir nicht denken, wir wären besser, weil wir auch oft gar nicht in die Tiefen geführt wurden. Das Herrliche, dass Gott uns gebraucht und dass wir erwählt sind, Gott hat schwache Leute berufen, aber das Wichtige auch noch, was Petrus ja erlebt hat, als er in der Nacht bei dem See war, als Jesus ihnen zu Hilfe kam, bei das in großer Bedrängnis bei dem Meer. Und der Petrus, sie waren in großer Not und dann hatten sie gedacht, Jesus sei ein Gespenst. Ist ja schlimm, wenn er Jesus nicht erkennt. Aber die Augen betrügen ja immer. Wenn Sie meinen, mit den Augen kann man Jesus erkennen, an was haben Sie Jesus erkannt? In der Stimme. Wie er zu Ihnen sagt, und dann sagt der Petrus, Herr, wenn du mir befiehlst, kann ich auch auf die Wellen treten. Und wirklich, er sagt, dann komm doch her, befehl dir es. Und er kann auf den Wellen gehen und in dem Augenblick, wo er rüberguckt und die nächste Welle kommen sieht, sinkt er ein, weil sein Glaube schon wieder weg war. So kurz war das. Und wir kennen das genau, dass der Blick auf Jesus allein, das ist, dass er die Koryphäe in Bohm uns immer verkündet. Eine wunderbare Predigerin. Von wegen, dass Frauen nicht predigen können. Da müssen predigen, was die Koryphäe in Bohm uns bedeutet hat. Überfüllten Versammlungen in der Leonhardskirche in Stuttgart. Das herrliche Blicke auf Jesus. Wenn du auf die Not dieser Welt blickst, ist schon wieder alles über dich gebrochen. Nur solange dein Blick auf Jesus ruht, hast du den Frieden und die Geborgenheit. Und das ist so wichtig, dass wir das lernen. Wir wollen uns nicht erheben über den Petrus, über den Simon Petrus, sondern das von ihm lernen in dieser Passion, dass Jesus große Not mit uns hat und dass wir ganz bei dem bleiben sollen, was Jesus uns befohlen hat. Ihr sollt meine Zeugen sein. Was sagt ein Zeuge? Das war Jesus in meinem Leben und wirklich, der ist um meine Schuld gestorben, der hat mich neu gemacht. Das ist das schlichteste Zeugnis, was von uns gefordert ist. Jesus hat von uns nicht verlangt, dass wir die Welt retten sollten. Auch nicht das Klima. Hat er uns nicht aufgetragen. Da ist er selber der Herr drüber. Und Gott hat auch seine Schöpfung heute noch in seiner Hand. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn. Das wissen wir. Er ist der Herr, der uns erhält. Und wir sind jeden Tag noch froh, dass er das uns schenkt. Und da habe ich gar keine Sorge. Das macht er besser als die Greta, die heilige Greta, wenn das in seiner Hand bleibt. Aber wir wollen wissen, dass wir seine Zeugen sein sollen und immer nur das eine Thema haben. Und das eine Thema ist das, was die Welt überführt und wo am meisten herauskommt aus dieser Not. Alsbald krähte der Hahn. Wie Jesus es gesagt hat, im Ende des Evangeliums ist es auch noch so eindrucksvoll, wie er sich verflucht und sagt, das wäre noch das Letzte, dass ich mit Jesus sein wollte. Die erkennen ihn dann an seinem galiläischen Dialekt und sagen, du warst doch auch mit Jesus. Das braucht nie auch verborgen sein. Wir wollen uns nicht über Zugehörigkeiten zur Kirche unterhalten. Das Wichtigste, wir wollen zu Jesus gehören, zum gekreuzigten Jesus wollen wir uns bekennen. Und das ist gut und war für den Petrus ein bisschen peinlich. Die Männer sind ja immer ein bisschen machos, dass das eine Frau war. Dass eine Frau war, die ihn reingelegt hat. Aber Frauen sind vielleicht auch klüger und haben das leichter entdeckt bei dem Petrus, wo Männer nur eine Schau machen und wo das nicht stimmt. Es ist gut, dass der Herr Jesus das aufdeckt und er ist der Sieger, der Gekreuzigte, der uns das Heil schenkt. Wir wollen noch beten. Herr, vielen Dank, dass du das aufdeckst, wo wir falsch liegen, auch im Verhältnis zu dir. Wir wollen doch nur bei dir bleiben. Auch in diesen Passionstagen. Du hast uns errettet, du bist der Heiland, du bist der Erlöser. Wir dürfen aus vielen Verfehlungen und Untreue immer wieder zu dir kommen und danken, dass auch die alte Schuld, die uns wieder belastet, von dir vergeben und weggeräumt wird. Und segne auch unser Zeugnis auch an den Menschen, die uns auf dem Herzen liegen, in der Verwandtschaft, in der Nachbarschaft oder auch in der nächsten Generation. Gib doch, dass das wieder aufbrechen. Wir bitten dich für unsere Gemeinschaften und Kirchengemeinden, die wir kennen, dass dort auch wieder dein rettendes Evangelium verkündigt wird, nichts anderes. Dass Menschen dich finden in der kurzen Lebenszeit. Und dass wir wissen, ohne dich werden wir nicht selig. Und du bist der Heiland und der Welterlöser. Ganz wunderbar. Amen. Wenn Sie in den großen Passionsliedern wieder lesen, dass Paul Gerhard das etwa so ausdrückt, da kommt gar nichts von dem großen Ruhm drin. Ich bin mein Heil verbunden, all Augenblick und Stunden dir über hoch und sehr. Was Leib und Seel vermögen, das soll ich billig legen, allzeit an deinen Dienst und Ehr. Wenn ich einmal so scheide nicht von mir. Wenn ich den Tod so leiden, so dir du dann erführ. Wenn mir am allerbängsten wird um das Herz zu sein, so reiß mich aus den Ängsten Kraft deiner Angst und Pein. Erscheine mir zum Schilde, zum Trost in meinem Tod und lass mich sehen, dein Bilde in deiner Kreuzesnot. Da will ich nach dir blicken, da will ich glaubensvoll dich fest an mein Herz drücken. Wer so stirbt, der stirbt wohl.